Also, theoretisch schaffen wir heute zwei Könige und zwei Kapitel. Also, ich nehme zumindest an, dass ich das eine Kapitel sehr schnell schaffe. Wir sind in 2. Chronik, Kapitel 27. Letztes Mal war König Usia dran, der beste König bis dahin, der längste König bis dahin. Und der König, unter dem Gott dem Volk ganz viel geschenkt hat. Allerdings war Usia auch überheblich. Haben wir beim letzten Mal auch gehabt. Und wie unsere eigene Überheblichkeit und das Überschreiten der Grenzen, die Gott uns gesetzt hat, dazu führen kann, dass wir nicht den kompletten Segen bekommen, den wir eigentlich haben sollten. Gott möchte uns so viel mehr geben. Aber dadurch, dass wir selber meinen, wir wüssten es besser, dass wir selber meinen, ja, das kann ich doch auch machen, auch wenn uns Gott dazu nicht gerufen hat, das schmälert unseren Dienst und das schmälert den Segen, den Gott eigentlich für uns hätte. Jotham hat schon länger mit seinem Vater regiert, allein schon, weil Jotham, weil Usia ja Aussatz bekommen hat und Jotham dann halt notgedrungen mitregieren musste. Aber manchmal ist das nicht verkehrt, wenn die Söhne schon mal mit den Vätern da arbeiten. Jotham war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusha, eine Tochter Zadoks. Einmal ganz kurz, wenn wir sehen, er war 25, als er König wurde, und hat dann 16 Jahre regiert. Das heißt, er war gerade mal 41, als er gestorben ist. In Psalm 90, da sagt Mose, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und jetzt sind wir in einer Zeit in Israel, in der selbst der König so jung stirbt. Also da merkt man, dass ganz viel von dem Segen, den Gott eigentlich vorgesehen hätte, dass der weggefallen ist. Vielleicht war es in diesem Fall auch Gnade, weil vielleicht hätte Jotham auch noch andere Dinge gemacht. Das wissen wir nicht. Aber ich finde es einfach mal krass zu sehen, wie jung die Leute zum Teil damals doch gestorben sind. Das hat den Durchschnitt eben auch gesenkt. Und das hat gar nicht unbedingt was mit Medizin zu tun. Die waren damals auf dem höchsten Stand und die haben ganz andere Sachen gewusst als wir. Aber auf einmal merkt man, ja, es ist anders. Und vor allem eben dieser Segen, den Gott eigentlich geben wollte, der ist nicht da. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Usia getan hatte. Nur drang er nicht in den Tempel des Herrn ein. Das Volk aber handelte noch immer böse. Das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied. Also zum einen, er vergreift sich nicht an dem, was er nicht sollte. Er hat seine Lektion gelernt von seinem Vater her. Und dann aber auch nochmal dieses krasse, der Unterschied zwischen dem König und dem Volk. Der König ist Gott treu, aber das Volk handelt immer noch böse. Das ist hier eine knallharte Feststellung. Knallhart wird gesagt, das Volk ist böse. Ganz klar. Beziehungsweise das Volk handelt böse. Das ist das Wichtige dabei. Auch wenn in einer Gemeinde ein neuer Pastor kommt, auch wenn eine neue Regierung kommt, das Volk benimmt sich doch irgendwie immer, wie es will. Manchmal wird ein bisschen mehr durchgesetzt, manchmal ein bisschen weniger, aber ganz oft, gerade wenn es von oben kommt, bringt nicht unbedingt was. Das Wichtige ist, dass Reformen, die Gott ansetzen will, auch unten ankommen. Da ist es gut, wenn der Pastor zum Beispiel anfängt, die Bibel in die Gemeinde zu bringen. Aber wenn die Gemeinde das Wort, das sie hören, nicht anwendet, ja, dann hat der Pastor auch, ja, dann braucht er das eigentlich auch nicht machen. Also zumindest scheint es so, als müsste er es nicht machen. Also hier dieser ganz krasse Unterschied zwischen König und dem Volk. Dann heißt es weiter: Er baute das obere Tor am Hause des Herrn, und an der Mauer des Ophel baute er viel. Und er baute Städte auf dem Gebirge Juda, und in den Wäldern baute er Burgen und Türme. Auch kämpfte er mit dem König der Ammoniter und unterwarf sie, sodass ihm die Ammoniter in diesem Jahr 100 Zentner Silber, 100.000 Scheffel Weizen und 100.000 Scheffel Gerste gaben. So viel gaben ihm die Ammoniter auch im zweiten und dritten Jahr. So wurde Jotham mächtig, denn er wandelte recht vor dem Herrn, seinem Gott. Also, Jotham, ein frommer König, auch wenn das Volk sich nicht ordentlich benimmt, weil der König aber gut ist. Darum schenkt Gott den Segen. Und das finde ich selber wieder sehr tröstlich, weil wenn man dann halt sagen kann, ja, ich selber benehme mich nicht so, wie ich eigentlich sollte. Ich handle selber immer noch böse. Ich bin genau wie das Volk. Es gibt eine Floskel aus dem Lutherischen, die heißt Simul Justus et Peccator. Also gleichzeitig Gerechter und Sünder. Und es gibt Leute, die wollen das eine oder das andere wegwischen. Aber man braucht beides tatsächlich. Also es ist wichtig zu sagen, ich bin ein Sünder. Warum? Weil ich dann weiß, dass ich einen Erlöser brauche. Es ist genauso wichtig aber, dass ich auf der anderen Seite sagen kann, durch das, was Jesus mir gegeben hat, bin ich ein Gerechter. Und es liegt nicht zuerst an mir, dass ich die Siege in meinem Leben habe. Es liegt zuallererst an Jesus. Gott kann mich segnen, da wo ich mich nicht ordentlich benehme, weil ich zu Jesus gehöre. Es ist schon ein bisschen dran, dass ich gucken muss, dass ich an Jesus dranbleibe. Natürlich. Denn wenn ich zu weit von der Dusche wegstehe, werde ich auch nicht nass. Selbst wenn ich die volle Pulle anmache. Aber trotzdem zu wissen, ich muss mich nicht zu 100% immer perfekt benehmen, weil Gottes Gnade größer ist. Weil der Davidsohn, weil Jesus gläubig ist, weil er treu ist, darum kann Gott mich segnen. Und darum kann er die Feinde, die mich seit jeher angegriffen haben, so sehr bestürmen und bedrängen, dass sie besiegt sind und von ihrem Reichtum aus rausrücken müssen. Also wir hatten es bei anderen Königen, bei Usia zum Beispiel auch, es wurde das Alte wieder erobert. Aber dann wird jetzt auch mehr erobert. Das, was dem Feind sowieso gehört. Also es ist eine Sache, sich das Alte zurückzuholen, das, was der Feind geklaut hat. Und dann bringt uns Gott aber noch weiter in das Feindesland hinein und lässt uns im Sieg, den wir in Jesus haben. 1. Korinther 15, 57. Und 2. Korinther 2, aber da habe ich den Vers gerade vergessen. Durch diesen Sieg, den wir in Jesus haben, dadurch gibt uns Gott, dass wir vorwärts ziehen können. Und dass wir Dinge plötzlich rausholen aus dem Feindesgebiet. Dinge, die der Teufel jetzt rausrücken muss. Was aber mehr von Jotham zu sagen ist und alle seine Kriege und wie er wandelte, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Juda. 25 Jahre alt war er, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und Jotham legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Ahas wurde König an seiner Stadt. Also es wird hier gar nicht viel erwähnt, aber eben das, was erwähnt wird, das ist Gott wichtig, dass es gesagt wird. Und jetzt kommen wir zu einem der Tiefpunkte. Also wir hatten schon Tiefpunkte. Gerade mit den Königen Joram, Ahasja und dann Athalia. Und dann Joas und Amazia, die sich auch nicht richtig gut benommen haben. Aber jetzt kommen wir richtig weit runter. Kapitel 28. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Das heißt, er war 36, als er gestorben ist. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Dazu machte er den Baalen gegossene Bilder und opferte im Tal Ben-Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln unter allen grünen Bäumen. Das Interessante ist, erstmal hier bei Ahas wird keine Mutter erwähnt. Sonst wird fast immer die Mutter erwähnt. Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Es gibt, glaube ich, noch einen zweiten König, bei dem keine Mutter erwähnt wird, aber bei Ahas keine Mutter. Das heißt nicht, dass er keine gehabt hätte. Aber es heißt, dass sie hier komplett rausfällt. Ob es jetzt an ihr lag und sie deswegen nicht mehr in der Bibel erwähnt wird, oder ob sie einfach versucht hat, es zu machen, aber damit nicht in Verbindung gebracht werden soll, weiß ich nicht. Jedenfalls, irgendwas ist schief gelaufen in der Erziehung, denn Jotam hat sich eigentlich darum bemüht, dass er Gott gefolgt ist. Aber was dann am Ende übrig geblieben ist, das ist die Frage. Bei Ahas ist davon nichts angekommen. Übrigens, also auch fromme Eltern kriegen Kinder, die gegen den Glauben rebellieren. Das steckt in uns drin. Also selbst die beste Erziehung bringt nichts. Adam hatte den besten Erzieher, den er hatte, den es gab, nämlich Gott selber, und hat rebelliert. Judas hatte den besten Lehrer überhaupt und hat Jesus verraten. Aus irgendeinem Grund entscheidet sich Ahas dagegen. Was auch immer das gewesen sein mag. Und dann geht er aber nicht einfach nur den Weg, dass er irgendwie mehr an anderen Göttern nachläuft, sondern er geht in den vollen Weg hinein. Vielleicht am Anfang auch nur hingedriftet und dann aber mehr und mehr und mehr. Das ist die Herausforderung bei jeder neuen Generation. Gott schenkt einen Aufbruch, aber dann sieht man auf einmal, wie es in der neuen Generation anders wird. Und jetzt, was macht er? Erstmal, er wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Das heißt, die gegossenen Kälber und zu dem Zeitpunkt halt auch Baalskult und alles Mögliche. Und jetzt wird noch weiter erwähnt. Dazu machte er den Baalen gegossene Bilder. Also die Baale, ein Gott Baal, aber der wird an verschiedenen Orten verehrt, immer mit einem Namenszusatz. Und da haben die Leute sogar dann mitunter gesagt, das sind verschiedene Götter. Verschiedene Manifestationen des gleichen Gottes, aber verschiedene Götter. Also muss man jedem ein unterschiedliches Bild machen und auch jedem dieser Bilder ordentlich opfern. Baal, der Fruchtbarkeitsgott, der wie Asherah auch verehrt wurde, indem man Orgien gefeiert hat. Das war eine Art Zauberei, dass man gesagt hat, wie der Mann die Frau befruchtet, so befruchtet Baal die Erde. Und umgekehrt bei Asherah. Halt, wie die Frau vom Mann befruchtet wird, so wird Asherah befruchtet. So wird die Erde befruchtet. Und dann waren es Orgien und es gab Tempelprostitution, männliche und weibliche Prostituierte. Man hat sich auch gern das gleiche Geschlecht vorgenommen. Und das war Gottesdienst. Sex sells. Und das hat er vielleicht sogar selber gemacht, auf alle Fälle hat er es machen lassen. Und opferte im Tal Ben-Hinnom. Das Tal Ben-Hinnom, wenn ihr euch mal in eurer Bibel die Karte vornehmt, am besten eine, bei der ihr sehen könnt, wo die Stammesgrenzen sind, dann seht ihr da Juda und Benjamin, das sieht so aus wie so ein Buckel. in Benjamin oder zwei Schultern. Zwischen diesen Schultern liegt Jerusalem. Und runter Richtung Benjamin, Richtung Osten. Ah, jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, es ist ich meine, es ist Osten. Das müsste ich jetzt selber noch wieder nachgucken, weil ich habe meine Bibel jetzt gerade anderswo mit der Karte. Auf alle Fälle, da ist das Tal der Söhne Hinnom. Tal heißt auf Hebräisch Geh. Geh Hinnom. Das Tal Hinnom. Das wurde später ins Griechische übernommen Gehenna. War da eine Müllverbrennungsanlage, das kommt später unter König Josia. Vorher, bis König Josia, war das Tal der Söhne Hinnom auch bekannt unter dem Titel Tophet. Tophet heißt so viel wie Trommeln. Weil die Israeliten dort getrommelt haben, getrommelt haben, getrommelt haben, getrommelt haben und dort Opfer dargebracht haben für den Gott, kommt er mir gerade nicht in den Sinn? Molech. Moloch oder Moloch? Molech oder Moloch, genau, jetzt habe ich es. Moloch war dargestellt mit einem Stierkopf und hatte zwei ausgebreitete Arme vor sich. Die Moloch-Statue war aus Eisen. Und am Bauch war es hohl. Dort hat man ein Feuer gemacht. Und dann haben die Leute ihre Kinder hingebracht, weil man sich damals gesagt hat, wenn wir dieses Kind jetzt opfern, weil wir es uns zum Beispiel nicht leisten können oder was auch immer, wenn wir das jetzt dem Moloch opfern, dann werden wir beim nächsten Kind einen größeren Segen haben. Und man hat die Kinder da draufgelegt auf diese glühend heißen Arme. Und sie sind dort verbrannt, bei lebendigem Leibe. Und damit man die Schreie der Kinder nicht gehört hat, gab es das ununterbrochene Trommeln, Tophet. Trommeln, 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 Trommeln. Grausame Sitten, die man damals gehabt hat, das findet man in allen Gebieten, in denen die Kanaaniter gesiedelt haben. Die Phönizier waren auch Kanaaniter, man hat es in Karthago gefunden. Bis oben nach Ugarit, ist das schön Südtürkei oder ist es noch, ich glaube, es ist noch Syrien. Aber auf alle Fälle, bis weit in den Norden hat man es gefunden. Grausame Sachen. Und extra, da steht dann noch, die gräulichen und alle gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. In 3. Mose 18 zählt Gott alle möglichen Dinge auf, das sind vor allem sexuelle Praktiken, die Israeliten nicht machen sollen, weil es die Kanaaniter gemacht haben. Und weil die Kanaaniter es gemacht haben, treibt sie Gott aus dem Land raus. Und Gott warnt sein Volk damit und sagt, wenn ihr das auch macht, müsst ihr raus. Und wir sehen das ganz deutlich dort, wo wir uns gerade auf so etwas einlassen. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, 3. Mose 18. Wo wir uns darauf einlassen und auf Varianten davon, da verspielen wir den Segen Gottes. Da verspielen wir das, was Gott für uns eigentlich im Sinn hatte. Das ist auch eines der Dinge, die in den neuen testamentlichen Briefen ganz viel aufgegriffen werden. 1. Thessalonicher 4, 3 und 4, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Unzucht ist in der Bibel alles, was außerhalb des Ehebettes passiert. Das Ehebett ist halt ein Mann, eine Frau. Ideal, weil zu alttestamentlichen Zeiten war es mitunter ein Mann, mehrere Frauen. Aber ansonsten eigentlich von Gott her geplant, ein Mann, eine Frau. Mehr nicht. Das, was dort im Ehebett passiert, ist in Ordnung. Alles, was außerhalb passiert, zwischen Liebhabern, zwischen zwei Männern, zwischen zwei Frauen ist alles Unzucht. Und in 1. Korinther 6 zählt Paulus alle möglichen Dinge auf und dazu gehört auch diverse unzüchtige Praktiken und sagt, diese Leute, die das ständig tun, die können das Reich Gottes nicht ererben. Das Reich Gottes heißt nicht einfach nur in den Himmel zu kommen, sondern dass wir auf dieser Welt erleben, was Gott uns eigentlich noch alles schenken möchte in Jesus. Und dann sagt er aber tatsächlich, und davon sind einige von euch auch etliche gewesen. Also, er sagt nicht, die Leute können es nie haben und werden es auch nie haben, sondern er sagt den Korinthern, die können es nicht, aber es sind ja von euch welche solche Leute gewesen, die es praktiziert haben. Und es gibt einen Weg daraus. Gott hat einen Weg daraus. Aber gerade wenn der eigene Körper involviert ist, ist es nochmal wesentlich schwerer, da rauszukommen. Weil man dann noch viel, viel mehr sagen muss, ich verzichte darauf. Eine Variante, wie man sich das abgewöhnen kann, auf seinen Körper zu hören, ist, dass man fastet. Tatsächlich Essen fasten. Weil man dann sagt, auch wenn es auch nur ein Tag in der Woche ist, oder zwei Tage wie im Judentum und auch in der frühen Kirche. Die Kirche hat es übrigens Mittwoch und Freitag, wenn ihr die alten Tage übernehmen wollt. Man sagt, okay, mein Körper möchte an diesem Tag, aber ich verzichte drauf. Ich verzichte darauf, meinen eigenen Körper zu füttern, weil ich lieber sage, dass ich meinen Geist füttere und dann bete und Bibel lese. Und das hilft dabei, dass man rauskommt aus dem Ganzen. Er hat noch mehr gemacht. Und opferte und räucherte auf den Höhen. Die Höhen hatten wir auch schon häufiger. Überall gab es Anhöhen. Man musste halt nicht nach Jerusalem gehen. Hat sich dann aber auch noch so gemacht, okay, ah, jetzt muss ich auf den Hügel noch und auf den Hügel noch und auf den Hügel noch und auf den Hügel noch. Ja, man muss ja irgendwie gucken, dass man alle Eventualitäten bedient. Und auf den Hügeln unter allen grünen Bäumen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier übertrieben ist oder ob er tatsächlich jeden Baum vorgenommen hat, aber auf alle Fälle Gott im Wald suchen. In der Natur. Aber dann wird halt allen Feldgeistern geopfert, alles, was irgendwie nicht Gott ist. Und Paulus sagt, auch im 1. Korintherbrief, dass hinter den Göttern und Geistern die Dämonen stecken. Das heißt, er ist tief ins Dämonische reingerutscht. Und Paulus sagt dann selber auch, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Das lasst ihr mal schön bleiben. Dagegen hilft dann übrigens, dass man das Abendmahl feiert, weil man dann sagt, ich sitze jetzt mit Jesus zu Tisch und nicht mit den anderen. Darum, also wir sind jetzt in Vers 5, darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram, dass sie ihn schlugen und eine große Menge der Seinen gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in die Hand des Königs von Israel gegeben. Der schlug ihn hart. Denn Pekach, der Sohn Remalias, schlug in Juda 120.000 streitbare Männer auf einen Tag, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Wo ich Gottes schützende Hand verlasse, wo ich weggehe von seinem Schutz und Schirm, da kann mich der Feind mit voller Wucht erwischen. Das Gericht Gottes ist gar nicht unbedingt, dass er zum Schlag ausholt, sondern das Gericht Gottes ist, dass ich weg bin von seinem Schutz und deswegen mich alles trifft, was mich sowieso treffen wollte. Und Sichri, ein Kriegsmann aus Ephraim, erschlug Maaseja, den Königssohn, und Asrikam, den Vorsteher des Königshauses, und Elkanah, den Ersten nach dem König. Und die von Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg und nahmen dazu große Beute von ihnen und brachten sie nach Samaria. Usia und Jotham haben wieder viel Zeugs zurückgebracht. wo eine Erweckung stattfindet, da bringt Gott wieder alte Schätze zurück. Und wo wir abfallen davon, wo wir auf den Zeitgeist hören, da geht uns das alles wieder verloren. Und das kann manchmal eine Generation später schon sein. Das kann manchmal in derselben Generation noch sein. Und der Einzige, der jetzt vielleicht profitiert hat davon, dass der Thronfolger erschlagen wurde, das war dann Hiskia. Der wurde nämlich König. Es war aber dort ein Prophet des Herrn, der hieß Obed. Der ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig gewesen ist, hat er sie in eure Hände gegeben. Ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Gott will Gerechtigkeit, aber er will angemessene Gerechtigkeit. Das ist im Krieg manchmal schwierig, aber Gott guckt tatsächlich drauf. Und also das kriegen wir dann später bei den Feinden Israels mit, die dann an Israel allgemein Gericht üben, die kommen dafür selber wieder unters Gericht. Und wer weiß, ob sich die Juden nicht auch was zu Schulden, etwas Spezielles zu Schulden kommen lassen, dass es zum Holocaust kam. Aber dafür haben auf alle Fälle die Deutschen ihr eigenes Gericht bekommen, weil wir sehr stark über die Stränge geschlagen haben und versucht haben, ganz Israel auszulöschen. Und Gott hat es dann zum Guten geführt, dass dadurch dann die Leute in der UN plötzlich wohlgesonnen waren und gesagt haben, ja, nee, dann soll es doch einen Staat Israel geben. Und den gibt es bis heute. Aber Gott sieht es, was wir einander antun. Und wenn es gerecht ist, bis dahin und nicht weiter. Aber wenn wir über die Stränge schlagen, dann oh. Nun gedenkt ihr Leute von Juda und Jerusalem. Nun gedenkt ihr, die Leute von Juda und Jerusalem zu unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Ist denn das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott? So hört nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt. Denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Also ganz klar, Gott sagt, gebt meine Leute raus. Her damit! Das sind meine Männer und meine Frauen. Ich will sie wiederhaben. Versklavt euch nicht selbst oder gegenseitig. Da traten auf einige Sippenhäupter von Ephraim. Asaria, der Sohn Jochanans, Berechia, der Sohn Mischelemotz, Jechizkia, der Sohn Schallums und Amasa, der Sohn Hadleis. Gegen die aus dem Kampf kamen, und sprachen zu ihnen: Ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr bringt Schuld vor den Herrn über uns, sodass ihr unsere Sünde und Schuld nur noch größer macht. Es ist schon genug der Schuld, und der Zorn des Herrn ist über Israel entbrannt. Die Leute lassen es sich sagen. Das ist interessant. Manchmal lassen sich die Gottlosen mehr sagen als die Frommen. Weil die Gottlosen doch irgendwie wissen, ja, wir sind schuldig vor Gott. Und hier spricht der Prophet die Gottlosen an, die aus dem Nordreich, und die lassen sich das sagen und sagen, stimmt, wir haben Unrecht getan. Und diese paar Leute stehen hin und sagen, gut, jetzt Schluss mit dem, was wir gemacht haben, ihr gebt alle Leute wieder raus. Da gaben die Kriegsleute die Gefangenen und die Beute frei von den Obersten und vor der ganzen Gemeinde. Also es wird sogar dem Folge geleistet. Gottes Wort scheint manchmal sowas von fehl am Platz zu sein. Also was Obed da gemacht hat, den hätten sie gleich niedermetzeln können. Aber er hat's gemacht. Und die Leute waren ihm dankbar. Natürlich gerade die gefangen genommen wurden, aber auch die anderen. Weil sie gewarnt wurden. Und jene Männer, die mit Namen genannt sind, nahmen die Gefangenen und bekleideten alle, die bloß unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie Und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho zur Palmenstadt zu ihren Brüdern und kehrten nach Samaria zurück. Also es gab das gerechte Gericht und da, wo sie über die Stränge geschlagen haben, hat sich Gott darum gekümmert. Was auch nochmal uns zeigt, also es gibt eine gerechte Strafe für die gewisse Dinge. Also eben wenn ich den Schutz Gottes verlasse, muss ich die Konsequenzen tragen. Einfach deswegen, weil ich nicht mehr unter dem Schutz stehe. Aber da, wo der Feind über die Stränge geschlagen hat, da steht Gott auch für mich ein. Und da, wo ich meine Freiheiten verloren habe, stellt er sich hin und der Feind muss mir die Dinge zurückgeben, die er mir unrechtmäßig genommen hat. Und nicht nur das, er muss mich wieder zurückbringen. Wir sind in Vers 16. Zur selben Zeit sandte der König Achas zu dem König von Assur, dass er ihm helfe. Was ist das jetzt? Das ist in der Geschichte bekannt unter dem Titel Syrisch-Ephraimitischer Krieg. Warum syrisch-ephraimitisch? Also Aram heißt in der griechischen Übersetzung Syrien. Das ist dann etwas verwirrend, weil es Assyrien gibt und Syrien. Und manche neueren Übersetzungen haben dann auch statt Aram Syrien. Und genau, also Ephraim ist der Hauptstamm im Nordreich. Also der syrisch-ephraimitische Krieg ist der Krieg, der seitens Juda mit Syrien und Ephraim geführt wurde. Und der König Rezin und König Pekach, bin ich mir gerade nicht sicher, es müsste Pekach gewesen sein, haben sich aufgemacht und gesagt, wir erobern Juda. Und König Ahas hat sich gesagt, oh, jetzt muss ich mir die Ägypter holen. Nee, geht nicht. Dann hole ich mir Hilfe von den Assyrern. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte dann in Jesaja. Das mache ich allein schon deswegen, weil wir jetzt Adventszeit haben. Jesaja 7. Jesaja geht raus zum König und sagt zu ihm, diese zwei Könige, vor denen du dich fürchtest, sind nichts mehr als Brandscheide, die noch glühen. Also ein brennender Balken ist wesentlich gefährlicher, weil da kann man sich noch, also da ist noch was dran, also was brennen kann und die Flammen können wesentlich besser überschlagen. Aber zwei glühende Holzscheite, die man aus dem Feuer geholt hat, das macht nicht mehr viel. Kann Schaden anrichten, aber das kriegt man schnell weg. Und vor denen soll er sich nicht fürchten. Und er soll sich nicht verlassen auf Assyrien. Und dann sagt ihm Jesaja sogar, du darfst dir jetzt ein Zeichen fordern. Fordere dir ein Zeichen, sei es im Himmel oder auf der Erde. Und König Ahas, der kommt an und sagt, nee, das mache ich nicht. Ich will den Herrn nicht versuchen. Etwas, das ganz fromm klingt, was total logisch ist, irgendwie. Aber dann doch nicht. Warum? Naja, Gott hat ihm gesagt, fordere dir ein Zeichen. Irgendwas. Ich bin mir manchmal gar nicht sicher, was ich mir fordern würde. Also ich habe eine Situation gehabt, da bin ich gar nicht großartig dran gewesen. Ich habe nur gesagt, ach, das wäre eigentlich nett. Und es ist tatsächlich an dem Tag gekommen, dass ich das noch sehen konnte. Und für den nächsten Tag habe ich dann gesagt, kann ich es nochmal haben. Und das Gleiche ist gekommen. Vielleicht erzähle ich es nochmal, was es war, wenn. Ahas sagt aber, nö, mache ich nicht. Und Jesaja kriegt die Krise und sagt, reicht's nicht, dass ihr mich ermüdet, müsst ihr auch noch meinen Gott ermüden. Darum höre, Haus Israel und du, Haus Juda, oder Haus Juda und Haus David war es, glaube ich, der Herr wird dir ein Zeichen geben und dann sagt er, die Jungfrau wird schwanger werden. Das Wort Jungfrau, Alma, muss nicht partout Jungfrau heißen. Das wird dann immer wieder rausgenommen, um zu sagen, ja, guck mal, Maria war nicht Jungfrau. Das Wort heißt tatsächlich erst einmal junge Frau. aber es ist die junge Frau, die noch nicht verheiratet ist, die aber schon im heiratsfähigen Alter ist. Und in der damaligen Gesellschaft war es logisch, wenn eine junge Frau noch nicht verheiratet ist, dann ist sie Jungfrau. Das andere Wort Betula kann auch eine alte Jungfer bedeuten. Also wenn jemand einfach nicht heiratet, dann ist sie mit 80 immer noch Jungfrau. Das ist eine Betula. Aber Alma, das ist die junge Frau, nicht verheiratet, aber eben deswegen, nach dem, was in der damaligen Gesellschaft gang und gäbe war, immer noch Jungfrau. Und im Neuen Testament wird das Wort eindeutig übersetzt mit Parthenos. Und Parthenos geht nur als Jungfrau zu übersetzen. So. Und dann sagt er, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen geben, Immanuel. Immanuel heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Das übersetzt Matthäus freundlicherweise in seinem Evangelium. Dieser gottlose König, der sich sagt, ich verlasse mich nicht auf das, was mir der Gott Israels sagen will, ich verlasse mich auf alle anderen Götter, ich verlasse mich auf den König von Assyrien, der bekommt eine der größten und schönsten Prophezeiungen gesagt, die wir von Jesus haben. Jesaja 7, Vers 14, die Jungfrau. Aber er hat sich nicht darum gekümmert. Eben dann heißt es, zu derselben Zeit sandte der König Ahas zu dem König von Assur, dass er ihm helfe. Geht gleich da noch weiter, das brauche ich jetzt nicht erzählen. Und es kamen abermals die Edomiter und schlugen Juda und führten einige weg. Also da haben wir es, Feinde von der einen Seite. Auch die Philister fielen ein in die Städte im Hügelland und im Südlande Judas und eroberten Bet-Schemesh, Agalon, Gederot und Socho mit seinen Ortschaften und Timna mit seinen Ortschaften und Gimsor mit seinen Ortschaften und wohnten da drin. Jetzt kommt der Feind wieder und klaut sich das, was eigentlich dem Volk Gottes gehörte. Und wohnt da drin. Wird nicht nur platt gemacht, da wohnt er jetzt drin. Das ist wesentlich schwerer, dann reinzukommen. Wo wir Gottes Weg verlassen, kostet es uns was. Und wir werden geistlich immer kleiner. Denn der Herr demütigte Juda um des Ahas willen, des Königs von Juda, weil er in Juda ein zuchtloses Wesen aufkommen ließ und sich am Herrn versündigte. Das ganze Land muss leiden, weil der Führer des Landes sich blöd benimmt, aber eben das ganze Volk dadurch mitverführt. Kollateralschäden gibt es im Krieg mitunter, aber Gott lässt Kollateralschäden nicht unbedingt zu. Was hier aber ist, Juda wird gedemütigt wegen des eigenen Königs. Auf der anderen Seite, bei Jotham, das Volk handelt böse, aber Gott gibt trotzdem Siege wegen des Königs. Wer sitzt bei mir auf dem Thron? Sitzt bei mir eher ein Jotham oder eher ein Ahas? Sitzt bei mir der auf dem Thron, der sich darum bemüht, dass Gottes Wort bei mir durchgesetzt wird, dass ich mich allein auf Jesus ausrichte? Oder sitzt in meinem Herzen der auf dem Thron, der nur nach seinen eigenen Gelüsten geht, der überall seine Hilfe sucht, außer bei Jesus? Wer sitzt auf dem Thron? Das kriege ich dadurch mit, ob ich siege oder nicht. Es kann übrigens sein, dass ich noch nicht siege, auch wenn ich einen Jotham auf dem Thron habe, auch wenn Jesus wirklich bei mir auf dem Thron sitzt. Das liegt mitunter dann daran, dass ich dem Teufel einfach weiter widerstehen muss. Also nur weil mir die Sachen abhanden kommen oder ich es noch nicht ganz habe, heißt noch nicht unbedingt, dass ich Jesus nicht auf dem Thron habe. Aber es heißt, dass ich dem Teufel noch mehr Raum gebe, als ich Jesus den Raum gebe. Aber je mehr Raum ich Jesus gebe, desto mehr komme ich voran. Es dauert manchmal. Es dauert, bis es sich durchsetzt. Es dauert, bis sein Wort in mir wirklich die Frucht bringt, die es sollte. Aber der Sieg ist garantiert, wenn ich dranbleibe. Das ist auch nochmal 1. Korinther 15. Also 57 ist Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es in Vers 58, so seid nun fest und unverrückbar, liebe Brüder, und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass unser Werk nicht vergeblich ist in dem Herrn. Dranbleiben. Und dann werden wir den Sieg auch sehen, den wir in Gott gekriegt haben. Geht weiter, Vers 20. So zog auch gegen ihn Tiglath-Pileser, der König von Assur. Der bedrängte ihn und half ihm nicht. Also er hat sich auf ihn berufen, er hat ihn um Hilfe gerufen, aber hat keine Hilfe bekommen. Also keine Hilfe von Gott, keine Hilfe vom König. Denn obwohl Ahas das Haus des Herrn und das Haus des Königs und die Häuser der Oberen plünderte und es dem König von Assur gab, half es ihm nichts. Also aus menschlicher Sicht, obwohl er das gemacht hat, aus geistlicher Sicht, ja, gerade weil er das gemacht hat. Gerade weil er das getan hat, was in seinen eigenen Augen sinnvoll war, was aber aus Gottes Sicht töricht war. Darum hat er es halt nicht geschafft. Darum hat er bemerken müssen, oh, nee, wenn ich mich auf Menschen verlasse, bin ich verloren. Ich muss mich auf Gott verlassen. Hat er bloß weiter nicht gelernt. Dazu versündigte sich der König Ahas in seiner Not noch mehr am Herrn. Also er ist so weit verrannt in seinem Irrsinn, dass er immer noch nicht bemerkt oder vielleicht gar nicht mehr bemerken kann, dass ihm die anderen Götter nicht helfen können. Und er weigert sich in seiner Not Gottes Hand zu ergreifen und hält sich dafür an jedem Strohhalm fest. Lieber ertrinke ich in meinem Stolz, weil ich die Strohhalme greife und werde vom strömenden Wasser weggerissen, als dass ich Gottes Hand ergreife und sage, ich brauche dich. So weit ist Ahas. Der opferte den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und sprach: Die Götter der Könige von Aram helfen ihnen. Darum will ich ihnen opfern, dass sie mir auch helfen. Aber diese brachten ihn und ganz Israel zu Fall. Er hat sich in dem Fall dann gedacht: Okay, unser Gott hat es nicht geschafft, also opfere ich den Göttern, die uns besiegt haben. Aber er hat sich ja nicht mal auf Gott wirklich verlassen. Fromm von außen irgendwie noch angestrichen, aber ansonsten hat er sich nicht auf Gott verlassen. Und hat dann gesagt: Oh, ich nehme mal deren Strategie. Die scheint ja gewirkt zu haben. Da müssen wir dann auch aufpassen. Okay, unsere Gemeinde geht den Bach runter, an irgendwelchen Punkten. Nehmen wir die Strategie der Welt, die uns die anderen Leute abluchsen. Oder nehmen wir vielleicht sogar die Strategie von anderen Gemeinden. Vielleicht hat es bei denen funktioniert. Vielleicht war das von Gott auch bei denen gegeben. Aber ansonsten, nee, 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 nee. Wir müssen gucken, dass wir Gottes Weg gehen. Ansonsten haben wir ein Problem. Wir müssen den Weg gehen, den Gott uns gibt. Und den Gott uns in seinem Wort zeigt. Nicht den anderen Göttern opfern. Meine Götter haben mich geholfen, jetzt nehme ich die neuen Götter. Nein, nein, nein. Umkehren, umdenken, zurück zu Jesus. Und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug sie und schloss die Türen am Hause des Herrn zu und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems. Und in den Städten Judas hin und her machte er Höhen, um allen Göttern zu opfern, und reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. Nochmal, er ist so verrannt da drin, dass er Gott gewissermaßen die Schuld gibt. Er macht das Haus Gottes zu, nimmt alle Schätze raus, zerschlägt das Zeugs. Er will nichts mehr mit dem Gott seiner Väter zu tun haben, weil der ihm nicht geholfen hat, weil er sich eben nicht ganz auf ihn verlassen hat. und führt dafür den Götzendienst überall sonst ein. Und dadurch wird Gott natürlich noch mehr gereizt. Also das ist ein Teufelskreis in dem Sinne wirklich. Was aber mehr von ihm zu sagen ist, unser ganzer Wandel, der frühere und der spätere, siehe, da steht geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn in der Stadt, in Jerusalem. Denn sie brachten ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Und sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stadt. Wieder ein König, der es verspielt hat, am Ende bei den Königen zu liegen. Warum? Weil er sich nicht ordentlich benommen hat. Wir hatten das bei Joasch, der super angefangen hat und dann hatte die Kurve nicht gekriegt, beziehungsweise ist falsch abgebogen und am Ende ist er nicht bei den Königen begraben worden. Sein Onkel, der kein König war, schon. Dann haben wir Usia gehabt, der durch seinen Aussatz die letzte Ehre nicht bekommen hat, dass er bei den Königen begraben werden konnte. Und jetzt dessen Enkel, Ahas, hat es auch komplett verspielt. Und die Leute sagen, das war so ein schlimmer König, dem können wir die Ehre nicht geben, dass er bei den Königen liegt. Wo willst du am Ende liegen? Willst du am Ende bei den Königen liegen oder willst du draußen liegen? Die Entscheidung liegt bei uns tatsächlich. Also, wir müssen gucken, wo gehe ich Gottes Weg? Es ist immer wieder möglich, dass ich mich irgendwo irreführen lasse. Darum wieder mehr und mehr auf das Wort Gottes stürzen, mehr auf den Heiligen Geist verlassen. Aber solange ich auf Jesus gucke, laufe ich vielleicht manchmal eine falsche Kurve. Aber ich laufe doch am Ende mit ihm. Das ist das Wichtige. Fehltritte haben wir alle. Aber lauf hinter Jesus her. Lauf ihm nach und lass dich von ihm führen und leiten. Und dann kommt es gut. Und wenn du es mit ganzem Herzen machst, dann wird ein König aus dir, wie zum Beispiel Hiskia, den wir beim nächsten Mal dann haben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns durch Jotam und durch Ahas zeigst, wie du es haben möchtest und wie du es nicht haben möchtest. Dass du uns zeigst, was du in unserem Leben eigentlich haben möchtest. Dass du uns zeigst, wie wir uns auf dich verlassen sollen. Und nicht auf uns selber, nicht auf andere Mächte, sondern allein von dir die Hilfe erwarten. Weil du dadurch geehrt wirst, weil du dadurch das bekommst, was dir gebührt. Und weil wir dadurch das bekommen, was du uns geben möchtest. Hilf uns dazu. Amen.